Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Es ist eine schwierige Balance in der Corona-Pandemie zwischen Gesundheitsschutz und wieder mehr Freiheit. In mehreren Städten wurde ja an diesem Wochenende gegen die Corona-Auflagen, insbesondere die Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, demonstriert. In Berlin waren es über 1000 Menschen auf dem Alexanderplatz, viele davon hochaggressiv und gewaltbereit. Darüber hat nun der Innenausschuss beraten. RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel hat zugehört.
Bis zu 1200 Personen hatten sich auf der größten Demo auf dem Alexanderplatz versammelt, darunter polizeibekannte Hooligans und andere Gewaltbereite. Eine seltsame Mischung, sagt Innensenator Andreas Geisel, SPD.
Also von ganz rechts bis ganz links, gemischt mit Esoterikern, Verschwörungstheoretikern und Impfgegnern.
Teilnehmer haben Polizisten attackiert, Abstandsgebote wurden ignoriert. Harsche Kritik an dieser Art von Demonstration gab es im Innenausschuss. Niklas Schrader, Fachpolitiker der Linken, fordert seit längerem, dass auch in Corona-Zeiten mehr politischer Aktivismus auf der Straße möglich sein muss, aber nicht so.
Drei Personen, die irgendwo auf der Straße ein Schild hochhalten, sind nicht das Problem für den Gesundheitsschutz. Das Problem sind riesengroße Menschenansammlungen, wie beispielsweise am Alexanderplatz.
Und dabei sei die AfD mittendrin gewesen, auf einer Veranstaltung mit Holocaustleugnern und Neonazis. Schrader verlangt eine klare Distanzierung. AfD-Innenpolitiker Carsten Wohldeit weist das zurück.
Wir sind, glaube ich, nicht gut beraten, wenn wir alle Menschen, die jetzt auf die Straße gehen, versuchen zu diffamieren.
Hier versuchten offenbar einige, den Frust vieler über die Krise zu kapern, mutmaßt SPD-Innenpolitiker Frank Zimmermann, während CDU-Fraktionschef Burkhard Drecker beides tut, an die großen Grundrechtseinschränkungen erinnern, sich aber gleichzeitig hinter die Maßnahmen des Senats zu stellen.
Ich trage die mit, um das auch gleich klarzumachen, dass ich die für verhältnismäßig ansehe. Aber es ist so ungeheuer wichtig, dass wir auch die Diskussion darüber führen.
Kommunizieren sei immens wichtig, sagt Drecker. Innensenator Andreas Geisel mahnt im Innenausschuss noch in eine andere Richtung. Die Situation sei weiter fragil und gefährlich, auch wenn jetzt gelockert werde, auch wenn Ende des Monats wahrscheinlich wieder Demonstrationszüge mit bis zu 100 Teilnehmern möglich sein werden. Die Pandemie sei noch nicht vorüber.
Eine deutliche Mahnung des Innensenators. Der Bericht aus dem Berliner Abgeordnetenhaus von Jan Menzel. Die Folgen der Corona-Krise, die sind erheblich. Darum ging es im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses. Und da hat Inforadio-Reporterin Birgit Radatz zugehört.
Investitionsbankchef Jürgen Allerkamp erwartet einen Wirtschaftsrückgang von 8-10% des Bruttoinlandsprodukts. IHK-Chef Jan Eder spricht sogar von einem möglichen Minus von 15%. Damit würde Berlin über dem erwarteten Bundesdurchschnitt liegen. Auch bei den Ausbildungsstellen gibt es bereits messbare Zahlen. 1600 weniger Stellen sind es bisher für den Ausbildungsbeginn in diesem Jahr, so der Berliner Arbeitsagenturchef Bernd Becking. Sorgen macht ihm vor allem, dass 60% der Menschen, die durch die Corona-Krise ihren Job verloren haben, keinen Berufsabschluss besitzen. Auch die Konjunkturprogramme des Senats waren Thema im Ausschuss. Wirtschaftssenatorin Ramona Popp versprach, nachsteuern zu wollen, sollten die derzeitigen Hilfen nicht ausreichen.
Wir müssen vor allem auch auf Branchen gucken, die länger eine Durchstrecke haben werden. Also alles, was rund um die Tourismusbranche sich befindet, ist ja schon hier angesprochen worden. Hotels, Gastronomie, aber auch das gesamte Veranstaltungswesen, was ja ein großer Teil unserer Dienstleistungswirtschaft hier in der Stadt ist.
Ein Drittel aller Betriebe in Berlin haben Kurzarbeit angemeldet, die meisten davon in der Gastronomie.
Soweit aus dem Abgeordnetenhaus Birgit Radatz. Tja, Lockerungen gibt es nun auch immer mehr in den Schulen. Berliner Erstklässler, die meisten Fünftklässler sowie Siebenklässler bekommen in kleinen Gruppen Unterricht im Wechsel mit Phasen des Lernens zu Hause. Wie gut das funktioniert, darüber gibt es reichlich Diskussionen, wie unsere landespolitische Reporterin Kirsten Buchmann erfuhr.
Den Kindern wieder ein Stück weit Normalität in der Schule zu vermitteln, ist dem Vorsitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Tom Erdmann, dabei wichtiger, als durch die Corona-Schließzeit verpasstes Wissen aufzuarbeiten.
Das schaffen die Kolleginnen und Kollegen natürlich nicht. Das darf auch nicht der Anspruch sein, dass man jetzt den verloren gegangenen Stoff nachholt.
Die Bildungsexpertin der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Regina Kittler, ist ebenfalls überzeugt.
Es wird so sein, dass in diesem Schuljahr nicht in erster Linie im Vordergrund steht, zu irgendwelchen Zensuren zu kommen, sondern wir müssen uns jetzt einfach um die Kinder kümmern und wir müssen auch die Eltern entlasten.
Gegenwind kommt allerdings von der Opposition. Sie kritisiert vor allem die Organisation der Schulöffnung für weitere Jahrgänge. Der CDU-Abgeordnete Dirk Stettner spricht von einer Hauruck-Aktion von Bildungssenatorin Sandra Scheres. Ihr Hygieneplan sei nicht umsetzbar, denn manchen Schulen fehle es sogar an warmem Wasser.
Hände waschen mit heißem Wasser und Seife geht schon mal nicht. Der Musterhygieneplan, den Frau Scheres beschlossen hat, ist leider nicht viel mehr als die Verantwortungsdelegation Richtung Schulleitung.
Auch der FDP-Bildungsexperte Paul Friesdorf vermisst durchdachte Strategien. Die Bildungssenatorin mache den zweiten Schritt vor dem ersten. Offen ist noch, wie die Schule für die Zeit nach den Sommerferien organisiert wird. Darauf warten besonders Eltern, Schüler und Lehrer gespannt.
Auch die Schulöffnungen sind also ein Balanceakt, Kirsten Buchmann informierte. Fast 200.000 Studierende sind an den Berliner Hochschulen eingeschrieben. Den Beginn des aktuellen Sommersemesters haben ja auch sie wegen der Corona-Pandemie im Homeoffice erlebt. Auch die vielen Mitarbeiter der Universitäten mussten bisher zu Hause bleiben. Nun werden die Hochschulen langsam wieder hochgefahren, aber eben nur langsam. Inforadio-Reporter Stefan Oschwart mit den Details.
Der Lehrbetrieb hatte sich ins Netz verlagert. 1500 TU-Vorlesungen wie diese hier von Mathematiker Martin Scutella gab es nur online zu erleben.
Jeder geht heute über Social Distancing, also das Einschränken sozialer Kontakte.
Und das wird bis auf Weiteres so bleiben, nicht nur an der TU. Die Vorlesungen an der Alice-Salomon-Fachhochschule über Rechtspopulismus oder zu anderen Themen nur online. Immerhin, die Studenten können damit umgehen. Allein 81.000 Teilnahmen vermeldet die TU Berlin. Der Leiter der TU-Bibliothek, Jürgen Christoph, hatte in einer Videobotschaft für die Dauer der Schließung einen Spezialservice angekündigt. Seine Botschaft: Das Studium geht weiter, trotz Corona.
Wir haben einen Kopierservice für Sie eingerichtet, sodass Sie Auszüge aus Büchern und Artikel aus Zeitschriften bestellen können. Wir scannen diese für Sie ein und lassen sie Ihnen per Mail zukommen.
Im Chat gab es keine Auskunft, wie das Angebot letztlich genutzt wurde. An der Freien Universität hat die Allgemeine Uni-Bibliothek sowie die Fachbibliothek der Juristen jetzt wieder geöffnet, mit mäßigem Andrang am ersten Tag, so Bibliothekschef Andreas Brandner.
Aktuell ist noch wenig Andrang, weil natürlich die Bestellungen erst einsetzen. Das heißt, die Studierenden haben bislang nicht bestellt, weil sie gewusst haben, dass wir nicht ausgeben können.
Auch in der FU-Bibliothek gelten Hygieneregeln. So dienen etwa Plexiglasscheiben als Spuckschutz. Ab jetzt darf laut Senatsverwaltung auch wieder vor Ort in Laboratorien etwa geforscht werden. Auch Prüfungen mit Prüfling und Prüfer in einem Raum sind wieder möglich, wenn es digital nicht geht, so die Senatsvorgabe. Mensen und Cafeterien bleiben aber bis auf Weiteres geschlossen. Auch der Tag der offenen Tür und andere Veranstaltungen, etwa an der Alice-Salomon-Fachhochschule, sind vorerst gestrichen.
Trotzdem vorsichtige Lockerungen an den Berliner Hochschulen, Stefan Oschwart informierte. Noch zu anderen Themen abseits von Corona aus der Region. Die Aufarbeitung der SED-Diktatur ist noch immer ein drängendes Thema. Das zeigt der hohe Beratungsbedarf der bis zum Jahr 1989 benachteiligt und drangsaldierten. Dieses Fazit zieht die Diktaturaufarbeitungsbeauftragte Maria Noke im aktuellen Tätigkeitsbericht, der in Potsdam an Landtagspräsidentin Liedtke übergeben wurde. Einzelheiten dazu von Landtagsreporter Thorsten Südow.
Mehr als 800 Brandenburgerinnen und Brandenburger haben in den vergangenen beiden Jahren erstmals um Rat und Unterstützung bei der Aufarbeitungsbehörde in Potsdam angefragt. Insgesamt gab es mehr als 6000 Kontakte, so die Diktaturaufarbeitungsbeauftragte Maria Noke.
Wir haben ganz viel Interesse, das uns entgegengebracht wird, sowohl von Menschen, die Beratung suchen, als auch von Menschen, die über die Geschichte nachdenken wollen. Unsere Veranstaltungen sind gut besucht. Unsere Bürgerberater haben unendlich viel zu tun, also ich glaube, wir brauchen noch lange diese Behörde.
Hilfe bei der Einsicht in Stasi-Akten und Fragen zur Rehabilitierung standen im Mittelpunkt. In mehr als 40 Orten, unter anderem in Wittenberge, Elsterwerda, Guben, Kremmen und Schwedt, sind mobile Bürgerberatungen durchgeführt worden. Etwa 3.500 Frauen und Männer, die in Heimen in der DDR gelitten haben, erhielten Zahlungen oder Rentenersatzleistungen. Unter dem Motto „Für ein offenes Land mit freien Menschen“ waren unter anderem Schulprojekte zum 30. Jahrestag der Friedlichen Revolution sehr nachgefragt. Die Diktaturaufarbeitungsbeauftragte Maria Noke wiederholte ihre Forderung, mit Frankfurt-Oder und Cottbus zwei Standorte der Stasi-Unterlagenbehörde in Brandenburg zu schaffen.
Als Aufarbeitungsbeauftragte ist es ja mein Job, darauf zu achten, dass die Aufarbeitung im Land Brandenburg gut funktioniert. Und wir haben einfach wenig Institutionen, die das auch vor Ort durchführen können. Brandenburg braucht einfach mehr. Wir haben so lange gar nichts gehabt, jetzt brauchen wir einfach mehr.
In den nächsten Wochen wird der Bundestag über die Standorte der Stasi-Unterlagenbehörde in Brandenburg entscheiden.
Aus dem Potsdamer Landtag der Bericht von Thorsten Südow. In Cottbus hat das Landgericht ein Urteil in einem Mordprozess gesprochen. Eine Cottbuser Rentnerin ist ja vor gut 3 Jahren getötet und ausgeraubt worden. Der mutmaßliche Täter wurde jetzt aber freigesprochen. Angeklagt war ein Mann aus Syrien. Zur Tatzeit war er 17 Jahre alt. Warum ihn das Gericht nun freigesprochen hat, RBB-Reporter Daniel Mastow hat den Prozess beobachtet.
Der Freispruch des Angeklagten wird vor allem mit fehlenden Beweisen begründet. Zu groß seien die Zweifel, ob der Angeklagte die Tat begangen habe. Gerichtssprecherin Susanne Becker.
Es war ein reiner Indizienprozess. Es gibt für die Tat keine Zeugen. Einziges belastendes Indiz waren am Tatort gefundene DNA-Spuren des Angeklagten.
Unklar bleibt für das Gericht jedoch, wie diese Spuren dorthin gekommen sind.
Nach den Feststellungen der Sachverständigen kann nicht ausgeschlossen werden, dass die DNA-Spuren beispielsweise aus dem Treppenflur, der Angeklagte wohnte damals im selben Haus, in die Wohnung übertragen worden sind.
Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Jahre Haft wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge gefordert. Mehr ist im Rahmen der Jugendstrafe nicht möglich. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Freispruch, weil die kriminaltechnischen Untersuchungen aus ihrer Sicht mangelhaft gewesen seien. Nur ein Grund, warum der Prozess knapp 3 Jahre dauerte. Nach 102 Verhandlungstagen nun also das Urteil. Der mittlerweile junge Mann verlässt das Gericht als freier Mann.
Gegen das Urteil ist das Rechtsmittel der Revision zulässig. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch der Nebenkläger können gegen das Urteil Revision einlegen,
sagt die Sprecherin vom Cottbuser Landgericht im Beitrag von RBB-Reporter Daniel Mastow. Und noch ist übrigens nicht entschieden, ob es eine Revision geben wird. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Nachzuhören auch als Podcast.
Inforadio Podcast.